folgende Podcast der sechsteiligen Reihe Die gefährlichsten und abgelegensten Orte der Welt trägt den Titel Die Antarktis – Leben und Sterben bei minus 50 Grad. Als die vier Männer sich siegessicher dem Ziel ihres Weges näherten, da war da plötzlich vor ihnen im Nebel ein Zelt aufgetaucht. Nein, 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 das musste eine Sinnestäuschung sein, eine Fata Morgana, das konnte es nicht geben. Aber als sie da näher kamen und sich die Nebel lichteten, da stand am Ziel all ihrer Wünsche und Strapazen tatsächlich ein Zelt. Und als sie die darauf wehende Flagge erblickten, da war ihr großer Lebenstraum wie eine Seifenblase zerplatzt, und allen war nun schlagartig klar, dass es ab jetzt ohne Erfolg und auch ohne Motivation nur noch um das nackte Überleben gehen würde. Terra Australis Incognita. Das südliche, unbekannte Land. Schon die Gelehrten im Mittelalter, im späten Mittelalter, die waren sich sicher, dass es zum Ausgleich der großen Landmassen im Norden der Erde dann auch einen großen Kontinent am Ende der Südhalbkugel geben musste. Aber selbst die großen berühmten Weltumsegler der Geschichte wie Ferdinand Magellan, Francis Drake oder auch James Cook hatten dort dann lediglich die nach ihnen benannten Magellan-Passage und Drake-Straße sowie dann auch nacheinander Feuerland, die Falklandinseln und schließlich auch die Insel Südgeorgien, den mit später dann Walfangstationen südlichsten Außenposten der menschlichen Zivilisation gefunden. Aber das Entdecken der Antarktis selbst, das war ihnen nicht geglückt. Und so dauerte es tatsächlich noch bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, bis die Antarktis dann entdeckt, umrundet und schließlich auch kartografiert wurde. Und dabei, da stellte sich dann heraus, dass es sich hier nicht, wie angenommen, um eine größere Insel, sondern tatsächlich um einen ganzen Kontinent handelte. Um einen sehr, sehr großen sogar. Die Antarktis hat nämlich eine Fläche von unglaublichen 13,6 Millionen Quadratkilometern. Uns selber fällt das eigentlich gar nicht so auf, denn bei jedem Globus befindet sie sich ja immer unten an dessen Sockel. Aber um nun diese ungeheure Größe auch deutlich zu machen, die Antarktis, die ist größer als Europa. Ja, sie würde von Island bis hinunter nach Kairo reichen. Und sie ist, wirklich unglaublich, sogar mehr als doppelt so groß wie der gesamte Kontinent Australien. Auf dieser riesigen Fläche, das sind heute lediglich rund 30 Forschungsstationen verschiedenster Länder vorhanden. Die größte ist die McMurdo-Station der Amerikaner mit rund 85 Gebäuden, die dann mit einem Eisweg, der 1600 Kilometer lang ist, mit der modernsten Station der USA, der Amundsen-Scott-Station, verbunden ist. Und die nach dem Geophysiker Georg von Neumeier benannte und auch hydraulisch höhenverstellbare Station Neumeier 3, die ist seit 2009 für etwa 40 Mitarbeiter der südlichste Arbeitsplatz Deutschlands. Ohne Bahn, ohne Straßennetz, ohne Ansiedlungen und Städte und mit Temperaturen im Innern im Sommer von minus 30 und im Winter sogar von mehr als 60 Grad ist die Antarktis mit Sicherheit der menschenfeindlichste Ort auf unserem Planeten. Dass sich dennoch immer wieder Menschen dorthin begeben, das hat sicherlich drei Gründe. Wissenschaftler, Forscher und dann auch immer wieder Reporter und Fernsehteams, die sich dann dort in den Stationen aufhalten. Abenteurer, die unbedingt den Südpol erreichen wollen. Und auch Bergsteiger, die zum Mount Vinson, dem mit 4.500 Metern höchsten Punkt der Antarktis, unterwegs sind. Warum? Weil dieser zu den Seven Summits gehört, den höchsten Gipfeln der sieben Kontinente. Sieben Kontinente, ja, weil Nord- und Südamerika hier getrennt bewertet werden. Und als dann die geografische Lage des Südpols endlich feststand, da setzte natürlich sofort die weltweite Jagd ein, diesen dann auch als Erster erreichen zu können. Der englische Offizier Robert Falcon Scott, der hatte dabei schon zwei Expeditionen durchgeführt, 1902 bis 3 und 1907 bis 9. Er hatte dabei zweimal den Südpol ganz knapp verpasst. So brach er dann im Jahr 1910 absolut selbstbewusst, dass nur er ganz allein diesen Erfolg dann schaffen konnte, wieder zur Antarktis aus. Auf. Und er setzte dabei auf kältegewohnte mongolische Ponys und hatte sogar ganz modern drei Motorschlitten mit dabei. Dann, bei einem Zwischenstopp in Australien, da erhielt er zu seiner Überraschung ein Telegramm mit dem Text: Zur Höflichkeit halber möchte ich nur mitteilen, dass ich mich mit meinem Schiff auf dem Weg in die Antarktis befinde. Gezeichnet Roald Amundsen. Der 39-jährige norwegische Polarforscher, Wintersportler und Robbenjäger, dem von den Inuit, den Eskimos, in gezeigt worden war, wie man im Eis überlebt, der wollte eigentlich zum Nordpol. Aber als er dann von dem dortigen Erfolg der Amerikaner erfuhr, da drehte er um und teilte dann seinen Männern erst während der Fahrt mit, dass es jetzt zum anderen Pol, zum Südpol, gehen würde. Dann war er rund einen Monat vor Scott und auch 100 Kilometer näher zum Pol in der Antarktis angekommen. Er legte dann in kurzen Abständen mehrere Nahrungsdepots an und verließ sich dann völlig auf seine bewährten Schlittenhunde. Und trotz Gletscherspalten, Eisabbrüchen, Bergüberquerungen und Temperaturen von durchschnittlich minus 30 Grad bei oft auch starken Stürmen erreichte er dann mit vier Begleitern tatsächlich am 14.11.1911 als erster Mensch den Südpol. Er und seine Kameraden ließen dann dort ein Zelt zurück mit gehisster norwegischer Flagge und auch für den eventuellen Fall ihres Todes auf dem Rückweg einen Brief an den norwegischen König. Dann, es war der 19. Januar 1912, da erreichte dann auch der 44-jährige Scott mit ebenfalls vier Begleitern den Südpol. Er hatte wesentlich länger gebraucht. Diese Motorschlitten hatten sehr bald in der Kälte den Geist aufgegeben und auch seine Ponys musste er leider erschießen, weil sie der Kälte und den Gletscherspalten dort nicht gewachsen waren. So mussten sie alle ihre Schlitten selbst transportieren, was dann natürlich viel länger gedauert hat, und jetzt war er in der Zeit der Stürme hier angekommen. Und als Gott dann dieses Zelt und diese Fahne darauf sah, da schrieb er in sein Tagebuch: Welch ein entsetzlicher Ort und welch ein schrecklicher Tag für uns. Wie gesagt, er war einen Monat später hier als Amundsen. Jetzt war es wesentlich kälter. Jetzt gab es wesentlich mehr an Wind. Und auf dem Rückweg dann, da starb der erste seiner Kameraden nach einem Spaltensturz an einer Hirnverletzung. Ein zweiter, der verlor einfach die Nerven, mitten in der Nacht stürzte er nach draußen und kam nie mehr zum Zelt zurück. Und die drei letzten Mitglieder der Expedition, eben auch mit Scott, die erfroren dann nach einem mehrtägigen Schneesturm in ihrem Zelt, lediglich 18 Kilometer vom rettenden nächsten Nachschubdepot entfernt. Scotts letzter Tagebucheintrag, der lautete: Wir werden immer schwächer. Das Ende naht. Um Gottes Willen, kümmert euch um unsere Hinterbliebenen. Von Robert Falcon Scotts Angriffstrupp auf den Südpol war schließlich niemand lebend zurückgekehrt. Und im November, da wurden Scott und seine beiden letzten Kameraden von einer Suchexpedition gefunden und vor Ort dann in einer um sie errichteten Eispyramide auch bestattet. Und während der bescheidene Amundsen bei seiner Suche dann später nach dem mit seinem Luftschiff verunglückten italienischen Forscher Umberto Nobile mit seinem Flugzeug verschwand und niemals wieder gefunden wurde, Da wurde Robert Falcon Scott danach in England zum Helden hochstilisiert und hat schließlich dort auch ein Denkmal erhalten. Und der berühmteste Abenteurer und Grenzgänger unserer Zeit, Reinhold Messner, der hatte dann nach der Besteigung aller 14 8000er Berge der Erde dann mit der Alleinbegehung des Mount Everest sein Bergsteigen schließlich beendet. Und er hatte sich danach dann auf Wüsten- und Eisdurchquerungen spezialisiert. Und im Jahr 1989, da hatte er sich dann mit dem erfahrenen deutschen Seemann und Navigator Arvid Fuchs zusammengetan. Und in einer ganz tollen, unglaublichen Leistung schafften es die beiden so ungleichen Persönlichkeiten, sich zusammenzuraufen und dann innerhalb von nur 3 Monaten 2800 Kilometer zurückzulegen und die Antarktis komplett von einer Seite zur anderen zu überqueren. Und natürlich waren sie dabei auch am Südpol in der Mitte angekommen. Somit war dann Arvid Fuchs der erste Mensch, dem es in nur einem Jahr gelungen war, es sowohl zum Nordpol wie auch zum Südpol zu schaffen. Und der norwegische Abenteurer Bjørge Aasland, der zuvor schon ganz alleine den Nordpol erreicht hatte, der schaffte es dann im Jahr 1997 tatsächlich, diese gigantische Strecke von fast 3000 Kilometern völlig alleine zurückzulegen. Mit solchen Superlativen kann die Antarktis eben auch aufwarten. Und im Jahr 2022, also jetzt erst, da war vom Tauchroboter eines deutschen Forschungsschiffes dann im antarktischen Meer in 3000 Metern Tiefe das völlig unversehrte Wrack der Endurance gefunden worden, des Schiffes von Ernest Shackleton. Der war schon beim ersten Exkurs von Robert Scott in der Antarktis mit dabei gewesen. Und er war dann bei seiner darauf folgenden eigenen Expedition sogar bis auf 80 Kilometer an den Südpol herangekommen, wofür er danach vom englischen König in den Adelsstand erhoben wurde. Er wurde dann danach mit seiner nach seinem Schiff benannten Endurance-Expedition absolut weltweit berühmt und legendär bis heute. Und so war auch Reinhold Messner von ihm, von Shackleton und von dessen Ausstrahlung und Leistung derart begeistert, dass er ihn dann sogar in einem eigenen Buch und auch in seinen Bergmuseen verewigt hat. Nachdem die Endurance im Packeis gefangen und schließlich auch dann in der Tiefe des Antarktischen Ozeans verschwunden war, da war es Shackleton und seinen 27 Männern nach dem Bruch der großen Eisscholle, auf der sie sich aufgehalten hatte, im wirklich allerletzten Moment die Flucht in ihre 3 Beiboote gelungen, auf denen sie dann in einer wirklich außergewöhnlichen navigatorischen Leistung ihres Kapitäns Frank Worsley schließlich die unbewohnte Elefanteninsel direkt am Rand der Antarktis erreichten. 27 Männer, 22 davon blieben dort zurück und richteten sich dann mit umgedrehten und auf Felsblöcke gestellten Beibooten notdürftig dort ein. Und Shackleton, dem gelang es dann in einer der größten seemännischen Leistungen aller Zeiten, sich mit 5 Männern, einem nur 7,5 Meter langen Beiboot in dieser wirklich gefährlichsten See der Welt, in diesem antarktischen Ozean mit etlichen Strömen und haushohen Wellen, nach unfassbaren 14 Tagen dann und 1500 Kilometer in diesem kleinen Beiboot, dann mit letzter Kraft und mit Boot und auch selber komplett vereist, sich bis zur Insel Südgeorgien dann auch durchzukämpfen. Und dann in einem ebenfalls in die Geschichte eingegangenen 36-stündigen Fußmarsch quer durch die Insel, über Berge und Gletscher hinweg, haben sie dann die Walfangstation auf der anderen Seite von Südgeorgien erreicht. Nachdem sie sich erholt hatten, danach über mehrere Monate durch enorm viel Nebel und auch durch gigantische Packeisbarrieren die Elefanteninsel nicht erreichen konnte, Da gelang es ihm dann in seinem vierten und wirklich letzten Versuch, mit einem ihm von der chilenischen Regierung aufgrund seiner Berühmtheit, nur aufgrund seiner Berühmtheit, zur Verfügung gestellten Dampfschiff dann tatsächlich bis zur Insel durchzukommen. Und dann seine 22 Kameraden dort, die nach einem halben Jahr in diesem völlig einsamen Ort hier, völlig verzweifelt, überhaupt nicht mehr an Rettung geglaubt und die letzten Kugeln sogar für sich selber aufgehoben hatten, diese dann abzuholen und in Sicherheit zu bringen. Es war eine unglaubliche Leistung gewesen. Sie wurden dann alle im chilenischen Punta Arenas von Hunderten, von Tausenden Menschen begeistert empfangen. Und es war einfach unglaublich und es ist bis heute eine der größten Leistungen in der Geschichte der Polarforschung, dass tatsächlich alle 28 Teilnehmer der Expedition trotz dieser so verhängnisvollen Ausgangssituation tatsächlich wieder heil nach Hause zurückgekommen sind. Trotz aller Forscher und Abenteurer, trotz aller Dokumentationen, Filme, Geschichten, trotz aller Triumphe und Tragödien ist dieser sechste Kontinent, aufgrund seiner so abgeschiedenen Lage und seiner derart menschenfeindlichen Umgebung ein riesiger, ein weißer, unwirklicher und auch mystischer Fleck geblieben. Jene Antarktis, jene Terra Australis Incognita, dieses unbekannte Land im Süden. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.